Ja, ein Staatspräsident hätte mal Folgendes gesehen. Die Familie ist das Fundament jeder tragfähigen Volksgemeinschaft. Keine Nation kann auf die Dauer bestehen, wenn die Familien auseinanderbrechen. Gott hat die Institution Familie ins Leben gerufen. Gott will gesunde Familien. Und Familie, da bin ich auch überzeugt mit dem Staatspräsidenten, ist die kleinste Grundzelle von der menschlichen Gemeinschaft. Und wenn wir in gesunden Familien dürfen leben, hat das Auswirkungen auf eine Gemeinde, auf das Berufsleben, wenn es daheim gut geht. Es hat auf Beziehungen mit den Nachbarn einen Einfluss, auf das Glaubensleben, einfach ganz viele Auswirkungen. Übrigens sind wir Christen, die zusammenkommen, auch hier eine Grossfamilie. Darum soll sich heute Morgen niemand ausgeschlossen fühlen, der sagt, ja, ich habe jetzt Kinder, Kind oder ich habe sonst irgendwie nicht so eine Familienbeziehung. Wir sollen als Gemeinde auch wie eine grosse Familie sein. Brüder und Schwestern. Wir gehören zusammen. Wir sollen einander unterstützen, einander ermutigen, einander stärken und manchmal vielleicht auch korrigieren und auch einander reiben. Das bringt uns ja dann auch weiter. Also, das Familienleben gilt und geht uns alle etwas an. Schließlich kommen wir ja auch alle sonst noch von einer Familie her, sonst wären wir nicht da. Irgendwie ist ein Bezug da. Wenn wir aber in die Umgebung schauen und umhören, merken wir schnell, dass viele Familien krank sind. Viele Familien sind auseinandergebrochen und, oder man sieht sogar, sind am Auseinanderbrechen. Das Herzstück von unserem Leben wird von allen Seiten angegriffen. Es werden zwar viele Massnahmen ergriffen von der Kirche, vom Staat, von guten Organisationen, die das Familienleben, das gesunde Familienleben fördern und auch Massnahmen einleiten. Aber, wenn wir so schauen, der Erfolg ist leider schwach. Das Familienleben hat im Laufe der letzten Jahrzehnte an innerer Kraft, finde ich, und Tiefe eingebüßt. Überspannter Intellektualismus, krasser Materialismus, zügelloser Individualismus machen sich bekanntlich mehr und mehr breit und erschüttern das Fundament der Familie. Wir sehen, und Silke hat das gut bei der Leitung gesagt, eine Familie ist ein Dauerthema, ein Dauerbrennthema, dauernde Herausforderung. Dass Familie ein Dauerbrenner-Thema ist, das wird auch deutlich, wenn wir mit der Bibel nachforschen und schauen, was dort geschrieben ist und studieren zu diesem Thema. Mir fällt auf, dass gerade in der Bibel keine mustergültige Familie gefunden habe. Ich bin gern bereit, wenn jemand ein gutes Beispiel sieht, das ich nicht erwähnt habe, findet oder in Sinn kommt, ich lasse mich da noch gerne belehren. Aber ich habe gestaunet, habe gemerkt, die haben alle irgendwo grosse Herausforderungen oder Riesenknörze oder Knatsch. Die Familie hat mit grossen Schwächen und Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Das kann ihm trösten, ein bisschen beruhigen und sagen, ich bin doch keine Ausnahme. Oh, Familie Schmidt, da läuft auch nicht immer alles rund. Und vermutlich könnte man bei jeder Familie sagen, ja, da sind Herausforderungen da, Schwierigkeiten. Das tröstet ihm. Und mir denkt, das zeigt auch, wie menschlich eben die Bibel ist. Die Bibel ist für das Leben. Aus dem Leben für das Leben. Familie nach dem Design unserer Zeit. Wenn ich heute an die Familie denke, dann kommen mir verschiedene Gedanken in den Sinn. Ich denke mal an Grossfamilien, vor allem früher. 3 Generationen leben unter einem Dach, meistens in einem Bauernhaus. Das war früher in Zadelboden normal bei mir daheim. Grossfamilie, die 3 Generationen unter einem Dach wohnen. Aber heute gibt es das nur noch selten. Ich denke heute mehr an die Kleinfamilie. Ich denke an die Familie, wo Vater und Mutter gibt. Ein Kind, 2 Kinder. Es wunderbar ist, gerade eins ist ein Bübli, das andere ist ein Mädchen. Perfekt, alles. Eine Idealvorstellung von einer Familie. Heute entwickelt sich aber immer mehr eine neue Art von Zusammenleben. Ich denke an eine sogenannte Patchwork-Familie, wo verschiedene, es hat eine Trennung gegeben, 2 verschiedene Partner, und dann ist das eine Patchwork-Familie. Dann denke ich an Familien, die nur aus einem älteren Teil bestehen. Weiter sehe ich auch, Familie wird immer mehr zu einem Produkt, das nicht als Geschenk betrachtet wird, sondern als ein planbares Objekt. Viele Väter und Mütter wollen sich durch die Familie nicht mehr einengen lassen. So planen heute die Eltern ihren Nachwuchs, bestimmen, wenn das Kind auf die Welt kommt. Man will ja alles im Griff haben. Auch ganz anders gegenüber früher. Zudem ist die heutige Zeit, in der wir leben, sehr schnelllebiger als früher. Fremde Einflüsse für unser Kind sind viel umfangreicher geworden. Erstens einmal, die heutigen erwachsenen Kinder sind die erste Generation der Weltgeschichte, die in einer Dürre und Dürre von elektronischen Medien geprägte Gesellschaft lebt. Das von klein auf wird heute, ist das bei den Kindern, die wachsen mit dem auf. Denn der fremde Einfluss durch Kindergarten und Schule fährt ebenfalls sehr früh an heute. Die Erziehungsverantwortung wird zum grossen Teil den Institutionen übergeben und wahrgenommen. Oder weiter, Fremdeinfluss durch eine Gruppe von Gleichaltrigen hat auch immer mehr eine grössere Bedeutung. Durch solche Entwicklungen, die ich aufgezählt habe, ist die Fremdbestimmung immer grösser von außen her auf die Familie. Und jetzt stellt sich mir die Frage, kann so ein altes Buch wie die Bibel noch wertvolle Hinweise geben für ein Familienleben? Ich glaube, dass die Bibel uns ganz grundsätzliche, bedeutungsvolle Dinge für das Familienleben sagen können. Ich bin überzeugt, dass die biblischen Weisungen nicht nur für eine bestimmte Zeit gelten, sondern auch noch heute. Wenn wir die Bibel, das schon erwähnt, zu den biblischen Zeiten betrachten, dann ist sie mir sehr sympathisch in ihrer offenen und ehrlichen Art. Eben, wie ich schon gesagt habe, es sind Kindermusterfamilien. Wir sehen es da auch. Es gibt eben auch Spannungen, Schwierigkeiten. Die Familien hatten grosse Schwächen. Wir schauen einmal zu Abraham und Sarah. Abraham verratet seine Frau Sarah, als sie in Ägypten sind. Abraham stellt sich nicht als Ehemann zu sein, Sarah, weil er Angst hatte um sein Leben. Er hat gesagt, das ist meine Schwester. Zwischen den Söhnen von Isaac und Ismael von Abraham und ihren Müttern ist so ein Streit gekommen. Sie sind sich sogar getrennt. Die Familie ist auseinandergerissen worden. Isaac und Rebekka haben ihre Ehe sehr verliebt angefangen. Doch wenn man die weiteren Familiengeschichten der beiden liest, bekommt man den Eindruck, dass sich Isaac und Rebekka einfach auseinandergelebt haben, entfremdet haben. Sie haben scheinbar über die wichtigen Dinge nicht miteinander geredet. Der Vater Isaac hat nämlich nicht gewusst von Gottes Verheißung. dass der ältere Sohn Esau eines Tages dem jüngeren Bruder Jakob dienen soll. Das hat Rebekka für sich scheinbar gehalten. Er war ganz erstaunt. Und in der greifenden Geschichte um den Erstgeburtssegen wird deutlich, wie sich die beiden ausgespielt haben und sie haben sich sogar angefangen zu hassen. Ist das eine glückliche Familie? Auch wieder nicht. Sehr unvollkommen. Der Priester Elia, ja, ein Pastor, würde man jetzt sagen, der soll doch mit einem guten Vorbild voraus. Da muss doch alles tiptop sein. Wir lesen, dass die Ehe seiner beiden Söhne auf die schiefe Bahn geraten ist. Ich habe mich gefragt, gibt es in der Bibel denn keine mustergültige Familie? Ich habe mich einfach gefragt, ist das wirklich alles, was ich da lese, studiert? Und da ist mir der Josef und Maria in den Sinn gekommen. Da hat mich schon gedacht, da können wir etwas rausholen aus dem Ehepaar, aus der Familie. Aber es ist wieder eine besondere Geschichte. Wieder mit den grossen Herausforderungen. Die ist ja schnell erzählt. Die junge Maria erwartet vor der Hochzeit ein Kind. Oh je. Ihr Verlobter Josef bleibt bei ihr, trotzdem, dass er eigentlich nicht mit ihr geschlafen hat. Er muss sich mit der Begründung abfinden, dass der Heilige Geist das Kind soll gezeugt haben. Das ist keine leichte Sache. Und er hatte das Recht gehabt, dazumal. Natürlich, heute ist das auch so. Aber das Recht gehabt, sich zu trennen und zu sagen, okay, da will ich nichts mehr zu tun haben mit der Maria. Die Geburt von dem Kind verläuft abenteuerlich in einem Stall. Das Paar muss mit ihrem Kind flüchten. Sie finden Asyl in Ägypten. Und als die Sicherheit in ihrem Heimatland wieder gewährleistet war, sind sie wieder zurückgekommen in ihr Heimatland, nach Bethlehem. Und bei einer Pilgerreise, die sie dann zumal gemacht haben, waren fromme Eltern, geht noch ihr Bub verloren, plötzlich. Finden sie dann nicht mehr, den jungen Bübel Jesus. Er wird im Tempel gefunden. Und die Gelegenheit, wenn sie mitmachen, haben sie gehört, plötzlich, da hat so gewisse Fragen, da gibt es so komische, schwierige, besondere Antworten. Und eines Tages, als er grösser geworden ist, hat er ganz klar den Eltern gesagt, schaut, nicht entscheidend ist, was ihr sagt, was die Meinung sagt, was das Volk sagt, sondern ich will nur das machen, was der himmlische Vater mir sagt. Weitere Leben kennt ihr ja alle von Jesus. Ich glaube, diese Familie bei Maria und Josef können wir gleich mindestens zwei Punkte von lernen. Erstens einmal, Maria und Josef haben das Leben im Vertrauen auf Gott geführt. Das hört sich jetzt leicht an. Für Maria und Josef hätte ja das geheissen. Zukunft ist nicht klar ungewiss. Sie haben nie gewusst, wie es weitergeht tut. Aber die beiden haben sich von Gott leiten lassen. Die beiden haben sich von Gott leiten lassen. Bei aller Verantwortung für das eigene Leben haben sie alles vertrauensvoll in die Hände Gottes gelegt. Und haben gewusst, Gott sagt, ich bin da für euch. Ich leite euch. Zweiter Punkt, der vorkommt, man muss Gott mehr folgen als den Menschen. Manchmal sind wir ja auch so hin und her gerissen. Welcher Stimme will ich folgen? Meinem inneren Gespür, dem Ruf Gottes oder der öffentlichen Meinung oder den Trends? Und diesen Konflikt hat das auch bei Maria und Josef gegeben, bei der Familie Josef. Wie ich gesagt habe, nach geltendem Recht hätte Josef seine Frau verlassen können. Doch Josef handelt anders. Er stellt Gottes Ruf höher als die religiösen Vorschriften und Gesetze. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und später haben sie die gleiche Haltung nachher auch müssen sehen, dass sie gemacht. Und Jesus hat nachher das Gleiche gemacht. Er hat immer wieder gesagt, im wilden Willen von Gott machen. Jesus macht seinen Eltern im Tempel deutlich klar, welcher Stimme er folgen will und welche oberste Autorität für ihn gibt. Er hat immer wieder gesagt, ich muss meine Berufung ausleben. Was kann das für uns Eltern bedeuten? Das kann bedeuten, dass wir unseren Kindern Freiheit geben und sie unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen, Berufung auszuleben. Manchmal ist es eine schwierige Aufgabe, einfach Kind loszulassen, frei zu geben. Aber bedenken wir, Kind sind Gäste. Kind sind eine Gabe Gottes. Es ist nur eine Gabe, die anvertraut ist, aber die eigentlich nicht uns gehören tut. Wir haben gesehen, dass die aufgezählten Familien auch ihre Herausforderungen und Knatsch hatten. Familie, nochmal, ist ein Dauerthema. Durch die ganze Bibel durch. Und ich glaube, auch bei uns im ganzen Leben, jede Nation, jede Generation, ist das immer wieder eine Herausforderung. Zu Gang kommen, es wird Herausforderungen geben, die sind verschieden, aber die sind da. Und denen sollen wir uns auch stellen. Familie nach Gottes Plan. Doch wie hat sich Gott Familie gedacht? Was ist das Design Gottes für die Familie? Welche Anweisungen lesen wir in der Bibel zum Thema Familie? Und da habe ich mal vorher bei der Bibel angefangen, ist mir in den Sinn gekommen, was heisst, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Bei der Familie im biblischen Sinn begegnet uns die Dynamik vom Loslassen und Anhangen. Die habe ich gesehen, in der Übersetzung gibt es anhaften. Anhaftend. Das hat mir auch noch gefallen. Es wird etwas zusammenkleben. Es ist eine grosse Aufgabe, wenn ein Mensch seinen Vater und Mutter loslässt. Die Eltern sind doch die wichtigsten Beziehungspersonen gewesen. Sie haben uns viel auf einen Lebensweg gegeben. Aber die Bibel gibt uns einen Hinweis, wie auch das Loslassen besser geschehen kann. In 2. Mose 20, Vers 12 werden wir aufgefordert, den Eltern mit Respekt und Achtung zu begegnen. Wir sollen dankbar mitnehmen, was sie uns mit auf den Weg gegeben haben. Wir sollen auch die Eltern annehmen, wie sie sind, und nicht versuchen, mit Vorwürfen oder mit Druckmitteln sie zu verändern. Das all gehört zum guten Loslassen. Und so wird der Mensch frei, seinen eigenen Weg zu gehen. Anhangen. Ein Mensch hängt sich, ein Mann hängt seine Frau an. Zwei Menschen binden sich in ihrer Beziehung aneinander. Sie geben Anteil aneinander, am Leben. Sie werden zu einer neuen Einheit, zu einer Familie. Loslassen, anhängen. Aus diesen zweiten Bewegungen besteht doch Geschichte nachher. Familie. Gibt es eine Familie? Vieles bleibt dabei unvollkommen. Was uns in Bezug auf die Familie immer wieder begegnet, ist die Wichtigkeit, dass auch die Eltern Grösse und Taten Gottes an die nächste Generation weitergeben soll und weitergeben haben. Als Eltern sollen wir den Nachkommen sagen, dass sie im Glauben an Gott einen sicheren Halt haben, eine sichere Grundlage für ihr Leben bekommen. Weiter sieht auch uns die Bibel, dass ein Segen darauf liegt, wenn Kinder ihre Eltern ehren. Paulus ist zwar nicht geheiratet, hat zwar auch etliches gesagt, viel ist auch da nicht geschrieben in der Bibel, über den, aber da seht ihr, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr könnt da den ganzen Abschnitt lesen, da wir noch viel sagen. Wir sollen einander unterordnen, einordnen. Ich denke, das ist ganz ein wichtiger Punkt in einer Ehe, in einer Familie, dass man immer wieder das lehren tut. Das ist nicht immer einfach, das ist eben eine Herausforderung. Oder Paulus schärft den Männern und Vätern ein, Männer, jetzt müsst ihr hören, Väter. Da habe ich auch mir wieder müssen sagen, dass sie mir die Verantwortung gegenüber der Familie wirklich einnehmen. Ah, es ist doch manchmal so viel anders. Der Beruf, Hobbys und weiss nicht wie. Und manchmal vergessen wir, die Verantwortung auf uns zu nehmen. Nochmal sind die Väter angesprochen. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also auch da haben wir eine Verantwortung wieder. Es spricht extra auch die Männer an. Scheinbar sind wir da in Gefahr, dass wir manchmal unsere Verantwortung als Väter nicht wahrnehmen. Das war vermutlich seine Beobachtung. Aber Paulus redet auch ganz konkret zu den Kindern. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Da ist auch wieder ein bisschen der Gedanke, dass man auch das, was die Eltern sagen, dass man das ernst nehmen soll, prüfen und wirklich auch nach Möglichkeit das machen, was sie von einem verlangen tun. Aber nochmal, die ideale Familie gibt es nicht. Sie muss sie auch nicht geben. Auch wenn die biblischen Familien nicht immer glückliche Familien waren, so denke ich, gibt es immer wieder das Gesamtzeugnis der Bibel, wertvolle Hinweise auf ein Familienleben, wo es hilft, Hinweise, wo es hilft, besser können im Zusammenleben vorwärts kommen. Verantwortung übernehmen. Ich stelle immer wieder fest, dass Eltern ihre Zuständigkeit für ihre Kinder nicht so ernst nehmen. Sie lassen sich einfach quasi vom Strom der Zeit leiten, treiben und schauen dann, was einfach passiert. Man denkt nicht darüber nach, wie sie ihren Kindern gute Gewohnheiten beibringen können. Sie denken nicht darüber nach, was für Folgen es haben über ihren Erziehungsstil. Eltern brauchen ein klares Ja für eine Entscheidung, eine klare Entscheidung, ein Ja zu ihrer Elternschaft und eine Bereitschaft, dass man Verantwortung übernimmt. Wir tragen als Eltern Verantwortung, unseren Kind von allen schlechten Dingen zu schützen, die ihnen schaden könnten. Wach darüber, was dein Kind im Fernsehen schauen darf. Das ist deine Verantwortung als Eltern, eure Eltern. Tu, was du kannst, um deine Eltern zu schützen. Alles können wir nicht. Wichtig ist es einfach, in Gottes Hand zu legen. Das ist ja das Grosse. Immer wieder einfach in die Hand Gottes legen und wissen, er wacht darüber. Aber wir sollen alles Menschliche dran setzen, was wir können. Bereitschaft, positive Beziehungen in der Familie zu fördern. In der Familie kommt es auf die Qualität der Beziehung an. Ob wir einander als angenehm erleben oder ob uns das miteinander schwerfallen tut. Liebe sollte Beziehung laut der Bibel prägen. Liebe, Liebe und nochmal Liebe. Ich soll im Mittelpunkt sein. Und unser Reden, unser Leben, unser Wirken, unsere Taten soll das sichtbar sein. Fördere die positive Beziehung zu deinen Kindern, zu deinem Ehepartner, auch generell zu den Grosseltern, zu den Geschwistern, zu den Nachbarn, zu den Verwandten. Familie, von mir aus gesehen, soll auch so ein geschützter Ort sein, wo Spannungen austragen werden können. Das soll so möglich sein, dass einmal die Fetzen fliegen. Aber dass es geschützt ist, dass nachher nicht das ganze Dorf das weiss. Und wo man sich nachher tut, wieder finden und Lösungen finden tut, wo man einander vergeben kann, einander aussprechen. Die Familie soll ein Ort sein, wo man den Dampf blasen kann, wenn man vielleicht irgendwo Ärger hatte, mit dem Lehrer von der Schule, wir Männer mit einem Beruf, wo man das sagen kann. Rauslassen, rausgeben die Sache. Vielleicht auch hören, wie es das andere sieht. Die Familie soll ein Ort sein, wo Krisen zu Chancen werden. Ich finde das schön, wenn man so einen Ort der Familie darf haben. Ein weiterer Punkt, einander Zeit schenken. Positive Beziehungen entstehen durch Begegnungen im Alltag. Zum Beispiel beim gemeinsamen Essen. Beim gemeinsamen Projekt bearbeiten vielleicht. Zusammen etwas unternehmen, Freizeitbeschäftigung machen. Positive Beziehungen entstehen, wo man sich Zeit nimmt füreinander. Und die muss man sich manchmal nehmen. Das ist ein Kampf auch wieder. Das ist auch wieder eine Herausforderung, finde ich. Also mir geht es so. Vielleicht euch nicht so. Aber manchmal muss man sagen, jetzt muss ich Zeit nehmen. Jetzt will ich Zeit nehmen. Haben wir das überlegt? Ich habe nächste Woche Ferien. Mehr oder weniger. Ich habe gesagt, am Montag will ich meine Frau und ich mit den kleinen, mit dem Grosskind ein bisschen auf den Schnee gehen, Skifahren. Die können noch nicht gross, ein bisschen runterrutschen, hängen. Da ist einfach fest. So muss man sich manchmal sagen, jetzt, ich hätte zuerst gedacht, ich wollte lieber mit zwei, drei Kollegen Skifahren, ein bisschen rassig, die schönen Pisten runterflitzen. Dann habe ich gesagt, nein, jetzt ist wichtig, Zeit nehmen, das fördert die Beziehung zu den Grosskindern und zu den eigenen Kindern. Zeit einander schenken. Positive Beziehungen entstehen, wo man mit der Familie etwas unternimmt. Wenn man sich miteinander beschäftigt, lernt man sich ja auch besser kennen. Wer miteinander spielen lernt, kommt auch beim Streit besser wieder miteinander zurecht. Liebe Eltern, Grosseltern, Götti, Gott, ich kann das noch ein bisschen ausdehnen. Unterschätzt nicht, das Zeit zu nehmen, was das für Auswirkungen hat, wenn man Zeit nimmt, Beziehungen zu pflegen. Ein weiterer Punkt ist, einander loben und ermutigen. Positiv muss ausgesprochen und nicht nur gedacht werden, Positives. Also nicht nur kritisieren, sondern auch das Gute aussprechen lernen. Lob motiviert zum Guten. Es ist sicher gut, wenn wir als Eltern unseren Kindern sagen, wenn Socken am Boden liegen, lass sie auf. Oder wenn einfach nie Hausaufgaben gemacht wird, dass man es sieht, los, jetzt werden die Hausaufgaben gemacht. Und nachher kannst du raus etwas unternehmen mit deinen Kollegen. Das gehört natürlich auch. Nicht immer sagen, ja, ist wunderbar, wunderbar, wunderbar und nochmal wunderbar. Erstens, wenn zu viel immer nur Lobhudelei, sagen wir manchmal, stattfindet, plötzlich prallt das ab, nimmt man das gar nicht mehr wahr. Ich denke, es muss auch das in einem gesunden Verhältnis sein. Das Ermutigen, Loben. Als Eltern, wie wir sie auch daran erinnern, wer sie sind, das ist nicht nur Eltern, das können wir auch als Grosseltern machen, als Götti, Götte oder sonst, Freunde, wer sie können. Sprich immer wieder der Familie Mut zu. Du kannst das. Du bist ein Geschenk Gottes. Du bist das Meisterstück Gottes. Das tut doch den Selbstwert von einem Kind, von einer Person, auch dem Vater. Frauen sagen es den Mann, du bist gut. Ich bin dankbar für dich. Das hat Auswirkungen. Wenn das Kind oder die Verwandten sehen, wenn das die Frau zum Vater sieht, umgekehrt natürlich auch, der Mann sagt, ah, das ist wieder gut. Die Wohnung, wie du die eingerichtet hast, ist einfach schön, ich fühle mich wohl daheim. Auch dein Menü ist gut. Nicht sagen, ja, beten, ist klar, als Christen, das gehört sich. Und nachher wird gegessen und nachher wird die Hilfe natürlich noch zusammenräumen und so. Und vielleicht noch einräumen, die Abwaschmaschine, die Geschirrwaschmaschine. Und nachher ist alles gut. Nein, sagen manchmal ein bisschen mehr. Sagen, du, das ist gut gewesen, das ist fein gewesen. Das gilt für uns alle. Viele grosse Männer und Frauen, die Weltgeschichte geschrieben haben, wenn man ihre Biografie studiert, merkt man oft, dass die in den jungen Jahren, als Kind, in den jungen Jahren, später, von Leuten ermutigt sind worden, etwas zu wagen, wegen zu gehen. Und aus denen ist dann etwas Grosses geworden. Einander vergeben. Zur Förderung von einer positiven Beziehung gehört für mich auch Bereitschaft, immer wieder einander zu vergeben. Unversöhnlichkeit nimmt vom anderen Lebensqualitäten weg. Dir auch selber. Wir leiden selber darunter. Wir selber verarmen dabei. Unvergebene Dinge, das vergiftet das Familienleben. Wisst ihr, ich habe schon Beerdigungen erlebt, wo jemand gestorben ist, Beerdigung musste haben. Eine Partei ist in der Kirche, es war in einer Landeskirche, ist da gesessen. Die andere Partei ist auf dieser Seite gesessen. Dann ist ja meistens nicht mehr an der Beerdigung noch, wie sie Leichenmahl, ein Imbiss wird angeboten. Sie sind in das Restaurant, diese Partei war die gleiche Familie, weil sie Streit hatten, die Geschwister. Die eine Partei ist dort gerade ins Restaurant gewesen und die andere ins andere. Das ist doch tragisch. Aber alle haben eine christliche Beerdigung. Sagen euch, nicht vergeben. Die Versöhnung hat nicht stattgefunden. Das vergiftet das Familienleben. Und das ist eine Tragik. Wir wollen einander vergeben. Füreinander beten und einander segnen. Nicht zuletzt können wir eine positive Beziehung fördern, indem wir bereit sind, in unserer Beziehung ganz bewusst Gott einbeziehen. Man kann nichts Besseres tun, als für einen Mensch beten. Im Namen Jesus segnen. Beten heisst, sich an die allerhöchste Instanz zu wenden. Alle Macht im Himmel und auf Erde, dem alle Macht im Himmel und auf Erde geist. Wer betet, geht zum Herzen Gottes und fordert dort den Vater, der ihn am besten versteht. Es geht zu ihm. Segnen heisst, setzt die Kraft Gottes frei. Füreinander beten und einander segnen, das ist ein Geheimnis von einem guten Miteinander. Das wollen wir machen. Ein weiterer Punkt. Glauben weitergeben. Geistlichen Impuls geben ist letztlich auch ein biblischer Auftrag. Daheim, da ist der erste Platz, wo wir den Glauben ausleben in Wort und Tat. Schon zu biblischen Zeiten hat Gott den Eltern auftragen, den Kindern zu erzählen. Das hat man gefunden, das habe ich gefunden in der Bibel, wo immer wieder kommt. Erzählt der nächsten Generation weiter von meinen grossen Taten. Was ich habe mit euch gemacht, Geschichte über das Volk, über das vergangene Volk. Wie ich habe eingegriffen, also nicht ich, sondern Gott natürlich. Wir wollen unseren Glauben nicht verstecken. Je natürlicher unser Kind, unser eigener Umgang mit Gott sein, das erleben, ganz natürlich, so abschauen können, das hat Einfluss auf ihr Leben. Aber bitte, missbraucht nicht Gott als Drohfigur. Das ist wichtig, weil Gott hat gesagt, dann musst du so. oder drohen. Oder wenn da Gott würde dich strafen, wenn du das nicht machst. Ich denke, das will man nicht machen. Und ich denke auch, was man in den jungen Jahren Kind lernen, in Lieder, in Gebet, das kann später einmal ganz entscheidend sein. Zum Beispiel zu unserem Vater, dass sie das lernen, vielleicht in einem entscheidenden Moment, wo sie es schwer haben, vielleicht nicht mehr Kraft haben, selber zu beten mit irgendeinem Wort, dass sie plötzlich das können sagen, oh, ich kann einfach zu unserem Vater beten, das habe ich gelernt. Und das ist so ein grosser Inhalt, ein vielseitiger Inhalt, wo alles beinhaltet. Das ist das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Oder eben Lieder, die plötzlich wieder vorkommen, in meinen Sinn kommen, die ihm helfen können. Es wird Kinder geben, die ihr erlebt, und es Leben dient oder andere erleben das, die halt vom Glauben nicht wissen wollen. Sie wollen den Glaubensstil nicht übernehmen von uns. Akzeptiert das. Respektiert, wenn deine Kinder die Glauben oder Glaubensstil nicht übernehmen wollen. Aber behalt immer das Recht, dass du darfst klar zu deinem Glauben stehen. Dass du darfst werben, darauf hinweisen. Nimm nicht an, wenn es dir verbieten, dass du nicht mehr darfst sagen über den Glauben. Oder deinen Glaubensstil nicht darfst ausleben. Das ist wichtig. Zeig deinen Kindern im alltäglichen Umgang die christlichen Werte. Unsere Kinder, wenn du unser geistliches Leben sehen und abgucken können. Die Verantwortung für den Glauben weiterzugeben liegt primär bei unseren Eltern, möchte ich sagen. Die Gefahr ist, wenn wir aktiv und regelmässig in eine Gemeinde gehen, dass wir denken, das kann die Gemeinde übernehmen. Die macht ja so ein tolles Programm. Jungschi, Kids-Treff, Teenie-Club. Dann ist doch das Problem gelöst. Die werden dann dort schon schauen, dass meine Kinder mit dem Glauben, richtig im Glauben vorwärts kommen, dass sie das annehmen. Das ist alles gut. Und ich glaube, es muss sein für eine Gemeinde, die besten Angebote zu machen für Kinder, für Teenies, für Jugendliche. Das ist ganz wichtig. Aber wir dürfen das nicht der Gemeinde überlassen, den Jugendarbeiter, den Kinderarbeiter, sondern wir als Eltern haben die Verantwortung, daheim da auch den Glauben weiterzugeben, auf sie zu machen, darüber zu reden. Ich möchte euch Mut machen. Schickt eure Kinder in die Anlässe. Schickt eure Kinder und Jugendliche und Teenie in christliche Lager. Wir haben eine so gute Erfahrung gemacht, wir als Familie, wir haben unsere Kinder immer auch in die Adonia-Lager geschickt. Es sind so viel profitiert. Wir haben so erlebt, wie sie verändert sind worden, positiv. Einen richtigen Schritt gemacht im Glauben vorwärts. Sind musikalisch haben sie profitiert oder theatermässig haben sie profitiert. Sie haben Freunde gefunden, gute Freunde gefunden. Beziehungen hat es gegeben. Ich möchte euch Mut machen. Schickt das Kind in Lager, was gibt die christliche Lager. Kinder werden durch unser Handeln beeinflusst. Auch wenn wir nichts sagen. Wenn wir meinen, nein, ich will diesen Freiheit lassen, total. Sie werden beeinflusst. Ob er will oder nicht. Auf irgendeine Art führen sie gleich führen. Und in eine Richtung lenken. Und ich möchte euch jetzt einen Film, einen kurzen Film zeigen. Ich beobachte meinen Papa. Nick und Sandra, ihr habt ja zwei flotte Kinder. Der Elias und Noemi. Nick ist Direktor von IBM, Murten. Industrielle Betriebe Murten. Sandra ist ausgebildete Oberstufenlehrerin und arbeitet teilzeitlich im Büro bei der Kita Murten. Ist das richtig? Familie Moser wohnt hier in Murten, hat ein Häuschen, sind schlank, sehen gut aus. Also die perfekte Familie. Ein Minuspunkt, was es vielleicht gibt, der Nick hat keine Haare mehr auf dem Kopf. Aber sonst ist alles perfekt. Ja, ihr scheint nach aussen wirklich ein Traumpärchen zu sein. Meine Frage ist natürlich, warum ist das so? Sind ihr wirklich so ein Traumpärchen?
Also ich glaube, wir sind ein Traumpaar. Aber vielleicht nicht so, wie du es beschrieben hast, Fritz.
Ja.
Wir lieben uns natürlich, das ist ja so.
Ja, das sieht man.
Ich hoffe, dass man es immer noch sieht. Ja. Ja. Aber es ist ja so. Nein, wir sind natürlich nicht so, ist nicht so, wie du das beschrieben hast. Es tönt alles gut. Aber wir haben ja auch unsere täglichen Herausforderungen im Leben. Und ganz speziell auch natürlich als Familie, aber auch mit den Kindern. Also auch wir sind davon nicht gefeit. Und wir müssen auch uns diesen Herausforderungen stellen. Tag für Tag. Das hat heute Morgen auch schon angefangen.
Darf man wissen, würdet ihr uns so ein, zwei Herausforderungen sagen, wo ihr dran sind, wo für euch wirklich Herausforderung ist?
Ja, also momentan ist immer so ein bisschen Zeit ein Problem. Irgendwie allen gerecht zu werden, den Kindern, uns selber, irgendwie als Ehepaar. Jeder hat wie noch eigene Interessen und das kommt momentan alles also fast ein bisschen zu kurz. Und wir probieren wie auch so ein bisschen Sachen als ganze Familie zu machen, aber wollen wie bewusst einmal mit dem einen Kind etwas machen. Und dann ist auch gleich noch der ganze Haushalt. Und ja, manchmal haben wir wirklich das Gefühl, es ist fast ein bisschen zu viel und die Tage sind zu kurz und der Nick ist noch relativ halt viel weg, jobbedingt. Und das ist so, glaube ich, wirklich eine Herausforderung, einfach wie so ein bisschen allen gerecht zu werden. Und dann manchmal auch zu merken, man muss gar nicht allzu viel machen, sondern sollte dann ein bisschen runterfahren, um eben, wie du es vorhin auch gesagt hast, so ein bisschen die Zeit mit den Kindern eben zu verbringen, so ein bisschen die Beziehungszeit. Haben wir wirklich gemerkt, manchmal müssen wir einfach viel mehr Nein sagen und dafür einfach als Familie Zeit verbringen.
Wie tun ihr die Herausforderung überwinden? Nick, gehst du da an, Besonderung, oder lässt dich da einfach leiten und probierst?
Ja, es ist. Die Frage ist einfach. Die Antwort ist nicht so einfach. Wir können jetzt natürlich sagen, ja, ich lasse mich von Gott leiten. Das ist eine einfache Antwort, aber auch das Leiten lassen von Gott ist das Leiten lassen ist nicht schwierig, aber zu verstehen, dass man geleitet wird, ist manchmal nicht einfach zu verstehen. Und es ist sicher ein Spannungsfeld zwischen was gibt uns beiden, Gott, aufs Herz und was können wir daraus machen. Das sind wie zwei Paar Schuhe. Weil wenn Gott zu einem redet, müssen wir auch einen Schritt tun, um etwas zu verändern. Und in diesem Spannungsfeld sind wir natürlich auch drin. Das heisst ganz konkret, ja, wir suchen natürlich viel nach Gottes Willen für Erziehungsfragen, für die Herausforderungen, auch, die einem gestellt werden. Aber wir versuchen auch ganz konkret zu werden, indem wir gewisse Sachen in unserem Leben auch entsprechend ändern. Das ist bei uns jetzt ganz stark natürlich immer die Frage von der Priorität. Welche Priorität geben wir den Herausforderungen bzw. den Möglichkeiten, die wir haben, um die Herausforderungen auch zu lösen? Wenn wir Zeit haben als Familie, müssen wir Zeit schaffen. Das heisst, wir müssen auch ganz bewusst gewisse Sachen nicht machen. Und das ist nicht einfach, weil das Angebot ist gross. Die Anfragen sind ja viel, aber da müssen wir Prioritäten schaffen. Und das machen wir auch ganz bewusst. Und für uns beide hat das Familiensein, das Familienleben eigentlich eine ganz hohe Priorität und kommt vor vielen, vielen anderen Sachen.
Wie ist das? Priorität hast du jetzt geredet. Du bist ja noch in der Gemeindeleitung, he? Und dann eben die Familie. Hast du da irgendwie so feste Richtlinien oder irgendwie, wo du siehst, da ist Priorität zwischen Gemeindeprogramm und Familie.
Wir sehen beide, dass die Familie an erster Stelle kommt. Das heisst, dass wir uns auch immer, wenn eine Anfrage kommt oder ein Gemeindeprogramm ist, oder ich geschäftlich auch weg muss, versuche ich immer, zuerst im Wohle der Familie zu handeln. Und das heisst, ich kann nicht immer etwas mit der Familie machen, aber ich schaffe sehr viel Freiraum auch dazu, dass das so möglich wird, vielleicht nicht gerade an diesem Abend oder an einem bestimmten Wochenende, sondern dafür auch später. Aber die Familie hat eigentlich in fast allen Bereichen die erste Priorität. Das heisst, wenn es zum Beispiel um ein Kind nicht gut geht oder der Sandra vielleicht, die ist zwar sehr selten krank, ich bin öfters krank, aber wenn es ihr mal nicht gut geht oder wenn sie mal etwas machen will, dann hat das Priorität für mich. Auch wenn ich vielleicht halt einen Gemeindeanlass verpasse oder geschäftlich etwas nicht machen kann, das nehme ich bewusst in Kauf, weil das für mich und für mich ist das Geschenk, das ich das andere machen will, aber auch das Kind machen will. So, ja.
Gibt es zum Beispiel so einen Wochentag, wo du ist? Da müsst ihr nicht wählen von mir.
Ja, das ist der Montagabend. Dort probieren wir wirklich nichts zu machen, weil das haben wir vor einer Zeit angefangen, dass wir einfach dort wirklich, wir zwei, einfach wirklich zuerst austauschen. Das ist einfach unser Abend. Austauschen, auf dem Sofa ganz gemütlich. Und nachher, wir führen schon jahrelang, eigentlich seit Anfang sehe ich, so ein Gebetsbuch. Und tun dort immer zuerst einfach den ersten Teil Dank, wo wir wie eigentlich können verfolgen, was an Gebetsanliegen hat sich ein bisschen wirklich erfüllt. Und dann eben den Dankesteil aufschreiben und nachher einen neuen Fürbitte-Teil. Und nehmen uns wirklich bewusst Zeit fürs Gebet und das tut extrem gut. Also wir haben es eine Zeit lang, wo gerade auch Elia auf die Welt ist gekommen, haben wir es wirklich nicht so regelmäßig gemacht und ja, haben dann gemerkt, irgendwie sind wir wirklich nicht so konsequent gewesen. Aber jetzt irgendwie seit der Noemi machen wir es wirklich sehr, sehr konsequent jeden Montag und das tut auch gut. Weil ich weiss genau, auch dort ist irgendwie der Moment, wo ich mit dem Nick austauschen kann, wie so oft, und er noch etwas erledigen. Ich mache noch irgendetwas. Es gibt ja so viel immer an diesen Übungen, die man noch machen will. Aber einfach der Montag, da sollen wir uns nicht stören. Das ist einfach unser Abend.
Habt ihr gehört? Montag muss es nicht stören. Ja, Gemeindeleitung hat ein neues Ressort junge Eltern geschaffen. Und ihr seid für das Ressort verantwortlich. Danke vielmals, dass ihr noch dem annehmen wollt. Was soll dieses Ressort eigentlich bewirken in der Gemeinde? Und was ist das?
Ja, es klingt jetzt so gross und so, ich bin gerade ein bisschen überrumpelt irgendwie, aber uns ist so ein bisschen bewusst worden, als wir älter sind worden, dass wir an viele Sachen gar nicht gedacht haben. Also wir hatten dann einfach den Elia gehabt und ich war wirklich recht gerade überfordert gewesen mit dieser Situation, Mami zu sein und die Hormone sind so durcheinander gewesen und der Nico dann wieder arbeiten ist und irgendwie sind so viele Sachen gewesen mit dem Stillen und Haushalt und alles und wir haben gemerkt, wir sind ein Stück weit ein bisschen fast naiv in das Elternsein reingerutscht. Irgendwie haben wir uns auch mit unseren Eltern gar nicht so austauscht, was das alles bedeutet und viele Freunde haben noch gar kein Kind oder einfach, man hat es wie zu wenig benannt gehabt, oder wir haben das weit gar nicht darum tun. Also wenn man Autofahren lernt, geht man ja auch irgendwie, nimmt man Autostunden und so, aber wir sind dann einfach älter geworden und haben einfach gemerkt, nur schon dann bei der Noemi haben wir schon vieles im Vorfeld ganz anders vorbereitet oder aufgeleistet, dass es mir, wo ich zum Beispiel vom Spital bei heimkam, dass schon ganz viele Sachen einfach anders sind gewesen. Und wir haben dann mal eine Anfrage bekommen von werdenden Eltern, die gefragt haben, ob sie mal mit uns austauschen dürften, um einfach mal ein bisschen zu wissen, an was sollte man denken, was wäre noch wichtig, wenn man dann mit einem Baby heimkommt. Und wir waren auch gerne bereit gewesen und haben ein bisschen einfach von unseren Erfahrungen erzählt. Und dann ist in uns irgendwie so die Idee gekommen, wir könnten doch das wirklich ein bisschen öffnen, oder wenn einfach sonst jemand noch Interesse hat, um zu wissen, eben, an was sollte man denken, was macht das auch so ein bisschen mit uns, also mit dem Körper der Frau, oder ja, was verändert sich in einer Ehe, dann haben wir gedacht, ja, wären wir auch gerne bereit, einfach ein Gespräch zu machen mit so werdenden Eltern.
Also das ist ja auch gedacht für nicht nur werdende Eltern, sondern auch für junge Eltern, also ein Paar, das ein Kind bekommen hat, das erste oder das zweite oder das dritte, das ist eigentlich egal. Aber der Fokus ist schon für neue Eltern, sage ich jetzt mal, aber auch für ein Ehepaar, die einen Kinderwunsch haben, die sich ganz bewusst darauf vorbereiten oder wenn es vielleicht auch nicht sofort klappen tut mit diesem Kind, sind wir da und wollen zur Verfügung stehen. Wir wollen überhaupt nicht den Anspruch, perfekt zu sein, sind wir auch nicht, wollen wir auch nicht sein, aber wir wollen einfach die Erfahrungen, die wir gemacht haben als Ehepaar, als Eltern, wollen wir einfach weitergeben, wollen nicht vorgeben, was man machen muss, aber wollen erzählen, was wir gemacht haben und was ob es Erfolg hatte oder eben keinen Erfolg hatte, sodass die Lernkurve, sagt man in der Geschäftswelt, die Lernkurve einfach schnell angeht und junge Eltern etwas können profitieren davon.
Danke vielmals, ich denke, das ist ein gutes Angebot. Nehmt das wahr, wenn junge Leute da sind, die Kinder haben. Ich schließe noch kurz, ich könnte den Satz einfach fertig machen. Die Familie ist
ein Ort, wo ich mich einfach unwohl fühle und auch wo ich mal Schwäche zeigen darf und wo ich einfach nicht perfekt sein muss und wo man einander vergeben kann.
Kinder sind... Du jetzt die Frage weiter, es muss kurz.
Kinder sind eine riesen Bereicherung, aber es geht auch ohne Kind. Kind ist nicht das Zentrum von einer Ehe. Wir wollen versuchen, die Kinder Jesus nachher zu bringen und zu binden und nicht an uns zu binden.
Schwierigkeiten sind da, um
überwunden zu werden, aber vor allem noch näher Gottes Nähe zu suchen, also einfach noch stärker sich an Gott zu binden.
Der FG Murten ist
für uns eine tolle Gemeinde und eine Familie.
Danke vielmals für das Interview. Schön, dass ihr so offen seid. Alles Gute und Gottes Segen.